vom Wissen in irgendeiner Weise ins Handeln zu kommen. Jeder tut so viel, wie er eben kann. Das ist das Leistungsprinzip und nicht eine vorgegebene Maßgabe. Wenn das gelingt, diese Glückserfahrung aus den Projekten mit in den Alltag zu nehmen, dann ist die Motivation natürlich hoch, das auch weiterzutragen.
Hallo und herzlich willkommen zum Rausgang-Podcast, dem Podcast für eine offenere, kreativere und zukunftsfähigere Schule. Ich bin Clara Baumgartner und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Es geht um Waldschulwochen. Und zwar spreche ich heute mit Martin Ladach vom Bergwaldprojekt e.V. Das ist eine Umwelt- und Naturschutzorganisation, die mit Freiwilligen in ganz Deutschland und auch darüber hinaus in ausgesuchten Wäldern, Mooren und Biotopen arbeitet. Und das ist der Grund, warum ich Martin eingeladen habe in den Podcast, auch Arbeitseinsätze für Schulen anbietet, die Waldschulwochen. Ja, Martin Ladach, das ist jemand, der absolut weiß, wovon er spricht. Er ist seit vielen, vielen Jahren in der Natur und für die Natur unterwegs. Und im Gespräch habe ich ihn als einen kritisch-konstruktiven Anpacker erlebt. Jemand, der die Dinge ganzheitlich betrachtet und trotzdem den Kopf nicht in den Sand steckt. Er hat mal gesagt, in den Arbeitseinsätzen bekämpfe man nur Symptome. Aber irgendwo muss man eben anfangen und genau an diesem Punkt kann auch jeder und jede anfangen. Darum geht es beim Bergwaldprojekt. Anzufangen und zu machen. Einfach und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach ins Tun zu kommen. Mit einfachen Mitteln und mit wenig Komfort. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das kann eine sehr kostbare und unvergessliche Erfahrung für junge Menschen sein. Ich habe damals, als ich Teenager war, ich glaube 15 Jahre alt oder so war ich, selbst knapp 3 Wochen auf einem Südtiroler Bergbauernhof gearbeitet. Das war nicht freiwillig. Das war etwas, was meine Eltern ja mit uns als Familie gemacht haben. Und natürlich war die Stimmung davor jetzt nicht gerade super. Wir haben uns schon auch gewehrt, aber es gab dann auch wir hatten dann im Endeffekt keine Wahl. Wir sind da hingefahren und ich muss sagen, es waren 3 absolut unvergessliche Wochen für mich, die in meinem Leben ganz schön viel verändert haben und an die ich bis heute immer noch sehr oft zurückdenke, also die meinen Blick so geweitet haben und habe immer wieder freiwillige Arbeitseinsätze seitdem gemacht. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass das eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung für junge Menschen sein kann. Diese Waldschulwochen, die der Bergwaldprojekt e.V. anbietet, dauern zwar nur 1 Woche, aber auch diese Zeit kann ganz viel bewegen und deswegen gehören sie für mich zu den Rausgängen. Also habe ich mich riesig gefreut, dass Martin mir seine Teilnahme am Podcast zugesagt hat. In unserem Gespräch erfährst du gleich, warum Nachhaltigkeit etwas ist, das man nur gemeinsam und mit wirklich neuen Lösungen erreichen kann und warum genau das an Schule passieren sollte. Martin kommt ja aus der Praxis und es ist einfach auch spannend gewesen, mit ihm mal über das Thema Nachhaltigkeit generell zu sprechen, über seine Sichtweise auf das Thema. Und da er der pädagogische Leiter der Waldschulwoche ist, hat er eben gleichzeitig auch immer noch den Blick an Schule oder ja, in die Bildungslandschaft. Natürlich sprechen wir auch ganz praktisch über Bergwaldeinsätze. Es geht um die Waldschulwochen als Grenzerfahrungen, als Erfahrung für eine Gruppe, aber auch für jeden und jede Einzelne und als riesige Lernchance auf unterschiedlichen Ebenen. Also du wirst auch merken, in einer Waldschulwoche ist Differenzierung etwas völlig Selbstverständliches. Also die Teilnehmenden können auf persönlicher oder fachlicher oder praktischer Ebene viel für sich mitnehmen und jeder und jede wird da abgeholt, wo sie oder er steht. Und zuletzt erfährst du natürlich, wie du selbst an einer Waldschulwoche teilnehmen kannst und falls das für dich aus egal welchen Gründen jetzt nicht in Frage kommen sollte, erfährst du, wie man generell mehr Naturerfahrungen in den Schulalltag integrieren kann. Da hat Martin natürlich einige Tipps auf Lager und ja, damit will ich jetzt gar nicht noch mehr vorwegnehmen und wünsche dir viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen, Martin Ladach. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Du bist der pädagogische Leiter des Bergwaldprojekts, Bergwaldprojekt e.V., die ihren Sitz in Würzburg haben. Jetzt, bevor wir anfangen, würde ich mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest. Also dich, deine Person und dann auch ja, deine Arbeit, den Verein Bergwaldprojekt e.V.
Ja, gerne. Und erstmal vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme hier am Podcast. Also ich bin Martin Ladach, habe Diplompädagogik studiert und arbeite seit über 10 Jahren hier beim Bergwaldprojekt e.V. Das Bergwaldprojekt ist ein Verein, der ökologische Freiwilligeneinsätze, Naturschutzeinsätze anbietet für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Eigentlich ist das ursprünglich entstanden im Zuge der ersten Waldsterbensdebatte in den 80er Jahren. Also damals saßen der Legende nach bei Greenpeace, zwei Greenpeace-Leute in Hamburg zusammen und haben überlegt, dass alle ja über das Waldsterben reden, aber keiner so richtig was anbietet, wo die Leute sich auch aktiv engagieren können. Und die Idee ist entstanden, Freiwilligeneinsätze zu organisieren, indem die Leute zum einen dazu beitragen, die ökologische Situation vor Ort zu verbessern und zum anderen man aber über die Arbeiten eigentlich auch ein tieferes Verständnis bei den Leuten generieren kann, wo die Probleme eigentlich herkommen. Weil die Probleme ja nicht im Wald entstehen, sondern aus den gesellschaftlichen Grundlagen, aus der Art, wie wir leben, arbeiten, mobil sind, wirtschaften, uns ernähren und so weiter, auf die ökologischen Flächen drücken. Dann hat das funktioniert. 1987 gab es den ersten Einsatz in der Schweiz. Wir arbeiten bis heute, und das war damals eben schon so, immer auf öffentlichen Flächen. Also nie in Privatwäldern, sondern auf Flächen, die uns sozusagen allen gehören. Und im Winter 86, 87 gab es in der Schweiz große Lawinenabgänge, Murenabgänge. Und dann hat man 1987 eben aus den Schweizer Forstbehörden gesagt, okay, wir brauchen hier eigentlich jede helfende Hand, und hat die Initiative damals von Greenpeace, das Bergwaldprojekt, eingeladen, da mitzuhelfen. Man hat die ersten Jahre gut zusammengearbeitet, und mit der guten Reputation, die man dann in der Schweiz sammeln konnte, ist das 1991 wieder zurück nach Deutschland gekommen. Mhm. Und seitdem machen wir hier Einsätze in Deutschland. 1993 ist eben der Verein gegründet worden, und mittlerweile machen wir 2021 sind geplant über 150 Projektwochen mit Freiwilligen in ganz Deutschland, von Amrum bis in die Bayerischen Alpen, von der Eifel bis in die Sächsische Schweiz.
Schön. Und das macht, du hast gerade gesagt, über 150 Einsätze. Das macht ihr mit ganz, ganz verschiedenen Menschengruppen, freiwilligen Menschengruppen, unter anderem auch eben mit jungen Menschen. Also da gibt es verschiedene Projekte. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen. Welche Projekte richten sich denn besonders an junge Menschen oder an Bildungseinrichtungen, Schulen?
Mhm. Genau, also gestartet ist es sozusagen als Angebot für freiwillige Erwachsene. Das hat sicherlich auch den Grund, dass es viel einfacher ist und weniger Vorarbeit sozusagen bedarf, wenn sich jemand Volljähriges bei so einer Aktion anmeldet. Mhm. Aber war immer schon das Bestreben vom Verein, diese Plattform, auf der sich Menschen engagieren können, auch zu erweitern. Und so ist das entstanden, ursprünglich mal in so Mitte der 2000er Jahre, weil Engagierte sich gemeldet haben, die auch irgendwie im schulischen Kontext beruflich zu tun hatten und gesagt haben, also wir finden das eigentlich eine tolle Geschichte, und zwar nicht nur für Erwachsene, sondern wir würden das gerne auch mit unseren Jugendlichen machen. Und dann hat man ein paar Pilotprojekte gemacht, und seit 2009 ungefähr, mit dem Beginn meiner Arbeit hier beim Bergwaldprojekt, haben wir versucht, diese Schulprojekte auch als eigene Projektkategorie auszubauen. Das ist gelungen, sodass wir seit 2009, 2010 ungefähr mit einem Bildungskonzept diese Projekte umsetzen und Gruppen über Bildungseinrichtungen sich bei uns melden können. Und eben auch wir gemeinsam mit denen solche Einsätze konzipieren, planen, terminieren und dann auch durchführen.
Mhm. Und genau das ist heute auch der Kernpunkt unseres Gesprächs. Jetzt hast du vorher gesagt, ihr seid entstanden, damals Greenpeace, Waldsterben, jeder hat irgendwie darüber geredet, es gab auch eine große Angst, aber es wurde nicht so wirklich was getan. Und ich habe den Eindruck, nicht nur ich, viele Menschen haben den Eindruck, es ist heute ganz ähnlich, es wird ganz viel gesprochen über den Klimawandel und naja, dann wurde auch viel gemacht. Es gibt mittlerweile in Schulen auch diesen Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo man dann Wissen über Nachhaltigkeit vermittelt und so weiter. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut und die Realität in der Natur, in der Welt, kann man auch sehen, es hat sich wirklich sehr, sehr wenig verändert. Es hat sich zu wenig verändert. Also die Zahlen gehen immer noch in eine sehr bedrohliche Richtung. Woran könnte das liegen, würdest du sagen? Also, dass gerade in Schule viel darüber geredet wird, aber im Endeffekt dann nicht so viel passiert.
Tja, ich denke, das ist ein Problem, was vor allen Dingen daraus resultiert, wie wir als Gesellschaft auch Ziele definieren oder wie wir unseren gesellschaftlichen Fortschritt messen, woran wir den messen und wie wir insgesamt als Gesellschaft ausgerichtet sind. Also wenn wir uns anschauen, was die Ursachen eigentlich für die ökologischen Krisen sind, und zwar nicht nur die, die wir heute sehen, sondern eigentlich ja schon seit, sag mal, Beginn der Industrialisierung gab es erste wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Auswirkungen von Verbrennung fossiler Energien, fossiler Rohstoffe auf die Oberflächentemperatur auf der Erde. Und ich würde sagen, spätestens seit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, ist das so, dass wir ganz viel auch international darüber diskutieren, welche Krisensymptome wir in den Ökosystemen eigentlich beobachten. Und wenn wir uns dann fragen, woher kommt das, dann stellen wir immer fest, dass das der ungebändigte Energie- und Ressourcenverbrauch der Zivilisation sozusagen darstellt, vor allen Dingen der Länder des globalen Nordens. Mhm. Und die haben ihr Wirtschaftsmodell über die ganze Welt sozusagen exportiert. Und bislang ist es nicht gelungen, dieses ökonomische Wachstum, was wir die ganze Zeit generieren und was irgendwie auch die Zielvorstellung von Gesellschaft ist, worauf alle unsere sozialen Absicherungssysteme auch angewiesen sind, das zu entkoppeln von dem Flächenverbrauch, von den ökologischen Krisen, die wir dann eben auf den Flächen sehen können. Mhm.
Wo setzt ihr da jetzt an? Also es gibt Bergwald- oder ja, Naturschutzeinsätze, die ihr macht. Und da geht es eben nicht nur um Wissensvermittlung, sondern was ist da euer Konzept, eure Herangehensweise?
Genau, also wahrscheinlich ist das auch schon damals so gewesen, obwohl ich nicht dabei war, da 1985, 86 in Hamburg, als die das überlegt haben, als die sich dieses Konzept überlegt haben, dass eigentlich das Wissen ja wirklich lange vorhanden ist. Mhm. Aber wir haben offensichtlich große Schwierigkeiten, das bestätigen auch heute noch die Studien aus der Psychologie, vom Wissen in irgendeiner Weise ins Handeln zu kommen. Also mhm. das auch wirklich konkret zu machen und nicht nur die Krisen zu verstehen, sondern auch zu verstehen, inwieweit wir als Einzelpersonen, aber auch als Gesellschaft darin verstrickt sind. Vielleicht verstehen wir das auch, aber wir haben dann immer noch das Problem, dass wir vielleicht gar nicht richtig wissen, was könnten wir darauf antworten. Die Antwort, die wir bislang immer geben, ist eine, die eigentlich die Muster der gesellschaftlichen Entwicklung wiederholt, würde ich sagen. Also wir setzen weiterhin auf Wachstum. Ja, die Europäische Kommission hat jetzt irgendwie das Jahrzehnt des grünen Wachstums ausgerufen und man behauptet unter dieser Prämisse, dass man die ökologischen Probleme mit der gleichen Strategie lösen kann, mit der man sie eigentlich auch verursacht hat. Und wir glauben, dass es zumindest eine Ergänzung braucht, dass es ein Korrektiv braucht, jenseits dieses Fortschrittsoptimismus irgendwie, der sich auf Technik und Berechenbarkeit und Messbarkeit beruft, sondern dass wir eigentlich auch einen kulturellen Wandel benötigen, indem wir uns selbst, aber auch als Gesellschaft viel stärker die Frage stellen, wie viel ist denn eigentlich genug? Und vor diesem Hintergrund sind die Projekte organisiert. Wir arbeiten da nicht mit Profis, sondern wir arbeiten eben explizit mit forstlichen Laien, die wir natürlich anleiten. Und wir sorgen für die fachlich gute Qualität der Ausführung der Arbeiten, aber eben nicht unter der Prämisse, das maximal Mögliche da zu schaffen oder das ins Unendliche zu beschleunigen, sondern eigentlich, um die Leute wieder viel näher an die Natur heranzubringen und im Rahmen der Projektwochen auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie wir zum einen verbunden sind mit den natürlichen Lebensgrundlagen und zum anderen sind die Einsätze so konzipiert, dass sie eben bewusst auf allerlei technische Annehmlichkeiten und luxuriöse Annehmlichkeiten verzichten, um zu zeigen, dass eben die Anstrengung, die damit einhergeht, sich für den Erhalt und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einzusetzen, dass das nichts Schlechtes und Schlimmes und Furchtbares ist, wovor man Angst haben muss, sondern dass es eigentlich ein Gefühl der Freude und des Anpackens und des Glücks, das mit anderen gemeinsam machen zu können, implementiert, was die Menschen nicht nur in den Einsätzen erleben sollen, sondern was sie idealerweise eben mit nach Hause nehmen können, um in ihrem Alltag genauso wieder darüber nachzudenken, wo kann ich mich denn engagieren, mit anderen zusammentun. Und wenn das gelingt, diese Glückserfahrung aus den Projekten mit in den Alltag zu nehmen, dann ist die Motivation natürlich hoch, das auch weiterzutragen.
Das heißt ganz konkret, die Jugendlichen gehen jetzt mit euch quasi in den Wald. Es gibt keine technischen Annehmlichkeiten, wahrscheinlich auch eben eine Komfortreduktion, also einfaches Leben, wahrscheinlich kein Handyempfang und körperliche Arbeit.
Aha.
Wie gehen
genau,
jetzt...
Also genau, also die Einsätze sehen so aus, dass die Freiwilligen in der Regel am Sonntagnachmittag anreisen. Wie sehr einfach die Unterkunft ausgestattet ist, hängt auch ein bisschen an dem zeitlichen Rahmen. Also unsere Projektsaison läuft mittlerweile von Ende Februar bis Ende November. Und dann haben wir 2 Monate Pause, bevor die neue Saison startet. Und natürlich sind wir im Februar, März, April oder dann auch deutlich später im Jahr nicht mehr auf der grünen Wiese mit Wasser nur aus dem Brunnen. Aber im Sommer ist das so, dass viele Einsätze eben so gestaltet sind, dass wir vielleicht eine kleine feste Unterkunft haben, ringsum eine Zeltwiese, mitunter kein Strom, ja genau, mitunter auch sehr abgeschieden und wenig bis kein Handyempfang. Und dann eigentlich ab Montag total fokussiert sind auf die naturschutzfachlichen Aufgaben, die wir vorab mit den Forstpartnern eben vereinbart haben, um welche Flächen wir uns kümmern und was wir da machen. Und die Tage sehen dann so aus, dass wir um 6 Uhr wecken. Um 6.30 Uhr gibt es ein gemeinsames Frühstück noch an der Unterkunft, so ungefähr eine halbe Stunde. Und dann haben wir nochmal eine halbe Stunde Zeit, um uns fertig zu machen für den Arbeitstag draußen, sodass wir versuchen, um 7:30 von der Unterkunft loszukommen und ungefähr um 8 auf den Flächen sind, wo wir dann auch den ganzen Tag bleiben, so bis 16:30, 17 Uhr vielleicht. Und auf den Flächen arbeiten wir meistens in Kleingruppen. Wir haben immer einen Förster oder eine Försterin dabei, die also die fachliche Qualität der Arbeiten auch abspricht und das anleiten kann und da auch viel Hintergrundinformationen noch mitgeben kann. Und die werden unterstützt von ehrenamtlichen Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen. In der Waldschule versuchen wir einen Betreuungsschlüssel von 1:5 auf die Flächen zu bekommen. Und genau in diesen Gruppen oder ich meine manche Sachen, jetzt Wiesenmaat oder so, das ist dann nicht so streng gruppiert, sondern da arbeiten eben alle dann auf einer Fläche zusammen als Gruppe, sind wir den ganzen Tag fokussiert auf das, was wir da an Aufgaben haben. Es gibt noch eine zweite Frühstückspause dann draußen im Wald und eine längere Mittagspause draußen und natürlich jederzeit gerade in der Waldschule auch die Gelegenheit, die Mitarbeitenden vom Bergwaldprojekt dazu befragen oder sich auch mal Zeit zu nehmen, einfach die Flächen auf sich wirken zu lassen, das Draußensein auf sich wirken zu lassen und genau eben diese Verbindungserfahrung eigentlich mit der Natur irgendwie zu machen.
Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt Lehrerin bin und ich bin ja ausgebildete Lehrerin und erinnere mich so an meine Schülerinnen und Schüler, dann klingt es wie ein Albtraum. Also kein Handyempfang, dann wenig Komfort, um 6 Uhr aufstehen, den ganzen Tag arbeiten, körperlich hart arbeiten. Wie ist es denn wirklich? Also was bekommt ihr zurück? Wie geht es den jungen Menschen dann da konkret im Wald?
Also das variiert sicherlich von Teilnehmer zu Teilnehmerin.
Ja, das ist klar, aber ich kann mir schon
Aber
vorstellen, dass es so ein, dass ihr trotz, ihr habt ja eine umfassende Evaluation gemacht, eure Einsätze, und was kam da so raus? Was macht so eine Erfahrung mit den Einzelnen?
also grundsätzlich denke ich, dass es ein großes Plus ist, dass wir, also von der pädagogischen Seite aus gesehen, dass wir eben mit den staatlichen Forstbetrieben da zusammenarbeiten oder mit den kommunalen Forstbehörden. Und die Arbeit, die wir machen, wäre auch Arbeit, die der Forstbetrieb, wenn wir nicht kämen, entweder alleine bewältigen müsste oder ja, was möglicherweise finanziell nicht erschwinglich ist, was dann einfach liegen bleibt und zwar alle schade finden, aber irgendwie will halt keiner sich dafür engagieren, keiner hat Geld dafür, dann findet das einfach nicht statt. Also das unterscheidet uns, denke ich, von vielen, sage ich mal, so erlebnispädagogischen Programmen, wo es vor allen Dingen ja darum geht, die Natur irgendwie wieder für uns selbst zu nutzen, also da irgendwie hinzugehen, um eine tolle Aussicht zu haben oder um sich sportlich zu betätigen oder um manchmal auch nur um eine bestimmte Lernerfahrung zu machen. Aber das ist alles sehr selbstbezüglich.
Das heißt, sie tun wirklich etwas, was getan werden muss.
Genau,
Also
das ist etwas, was bleibt.
wirklich sinnvoll.
Also,
Und das
und ich
erfahren sie
glaube,
auch. Sie wissen, ihr
ich denke
Aufstehen ist
ja,
nicht einfach so zum Spaß, sondern weil das jetzt gerade gebraucht wird.
genau, also ich denke, das ist sehr häufig irgendwie, wenn ich jetzt an meine eigene Bildungsbiografie zurückdenke, ist das häufig spürbar gewesen, dass, sage ich mal, in einem Kletterwald, da gibt es eine Aufgabe, die muss man irgendwie als Gruppe bewältigen. Und man weiß aber irgendwie auch, wenn ich da wieder weggehe, dann wird alles wieder auf den Ausgangszustand zurückgebaut, weil morgen kommt die nächste Gruppe und die macht das Gleiche nochmal. Das, bei uns ist sozusagen die notwendige Arbeit das, womit wir uns mit den Jugendlichen dann auch beschäftigen. Und ich glaube, diese Erfahrung von Sinnhaftigkeit, die macht der eine mehr und der andere weniger. Und das hängt vielleicht auch manchmal an den Arbeiten, wo man sagt, naja, ist das jetzt wirklich so sinnvoll? Und dann kann man darüber auch diskutieren. Es ist sicherlich nicht so, dass alles, nicht mal jeder Förster oder jede Försterin würde 100% vielleicht die Sinnhaftigkeit von der Maßnahme oder von der Maßnahme unterschreiben, sondern auch da gibt es natürlich fachliche Diskurse darüber, ist es jetzt sinnvoller, Hochsitze zu bauen, um die Wildbestände niedrig zu halten, oder bauen wir Zäune in den Wald? Ist es sinnvoller, die Flächen sich selbst zu überlassen und zu warten, bis sie in einen stabileren Zustand kommen, was ja irgendwann nach ein paar hundert Jahren wahrscheinlich auch passieren würde? Oder haben wir gesellschaftlich gar nicht die Zeit dafür? Können wir uns das gar nicht leisten? Wollen wir die Prozesse lieber beschleunigen? Also das sind Diskussionen, die dann entstehen und die aber, glaube ich, dazu eben nochmal beitragen, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eben das Gefühl haben, okay, hier sind Leute, die sich eben damit auseinandersetzen. Und auch wenn sie das nicht zu 100% wissen können, weil es eben keiner weiß, was ist denn die richtigste oder die wahrste Maßnahme, geben sie sich alle Mühe und machen das eben zusammen mit uns. Wir werden hier beteiligt und häufig ist es, denke ich, auch so, dass die, oder eigentlich ist das immer so, dass eben auch die Rückmeldung aus den Forstbetrieben dann sehr positiv für die Jugendlichen ist. Also es ist auch eine starke Erfahrung, denke ich, von Selbstwirksamkeit. Zum einen im Rückblick auf die Woche und auf die Flächen, was man zusammen da auch mit 20, 30, mitunter 40 Menschen zusammen tatsächlich erreichen kann. Und zum anderen eben aus den, in Anführungszeichen, offiziellen Partnerschaften, dass die Leute auch sehr dankbar und glücklich sind, dass die Jugendlichen da kommen und das auch zu erkennen geben. Und auch das ist eine Erfahrung, die vielleicht mancher auch sehr selten im Bildungssystem macht, dass er irgendwie gebraucht ist, auch wenn er vielleicht oder sie eher handwerkliche Qualitäten hat, als die Qualität, ja, einmal sozusagen gelerntes Wissen irgendwie in einer bestimmten Form wiederzugeben.
Wo das System ja relativ einseitig ist immer noch. Und du sagtest, sie bekommen auch die Gelegenheit, sich mit Natur zu verbinden, diese Erfahrung zu machen. Was macht das mit den Jugendlichen, wo wir wissen, die Spielräume und Aufenthaltsräume sind immer mehr künstliche Räume, es findet immer mehr einfach drin statt, mit irgendwelchen elektronischen Geräten. Aber jetzt sind die mal wirklich an der Natur. Was beobachtet ihr da? Wie entwickeln sich die Jugendlichen da?
Also ich würde sagen, es gibt so ein bisschen, das ist in der Evaluation ja auch herausgearbeitet worden, es gibt so ein bisschen ein Stufenmodell irgendwie der Naturerfahrung, die die Jugendlichen da machen. Es gibt natürlich Leute, die haben einfach, die kommen aus der Großstadt, die waren vielleicht auch mit ihren Eltern ganz selten in der Natur, haben eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte. Für die ist sozusagen schon das größte Ding, überhaupt mal eine Woche lang draußen zu sein und da 8 Stunden am Tag im Wald zu sein. Mitunter regnet es noch irgendwie, wenn es schlecht läuft, ne? Und trotzdem draußen zu sein, macht was mit den Leuten, weil sie eben feststellen, das ist ja gar nicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, das ist nicht tödlich oder nicht Furchtbarste, was passieren
Doch,
kann,
ich glaube, das
sondern
ist nicht mal übertrieben. Also ich denke schon, dass manche sich das so vorstellen, das ist furchtbar ekelhaft, man ist dann dreckig und ja, also finde ich, glaube gar nicht
Genau,
mal so übertrieben in vielen Fällen.
sondern im Gegenteil, wenn das gelingt, da auch zusammen was zu arbeiten und da ja positive Effekte auf der Fläche sichtbar zu machen, dann ist das natürlich auch, wird das verbunden eigentlich mit der Naturerfahrung, die die Jugendlichen da machen und ist dann häufig so, dass sie eben feststellen, ach, eigentlich tut mir das total gut, auch mal in einen Raum zu gehen, der nicht so überwältigend ist, wo ich nicht mit allen möglichen Informationen und Zeug irgendwie zugeschmissen werde, sondern viele Jugendliche machen, glaube ich, Tatsache die Erfahrung, dass das ein Raum ist, in dem sie Qualitäten finden, die sie sonst nicht finden können. Genau, und jetzt, also ne, das sind sozusagen diejenigen, die vielleicht vorher noch überhaupt keinen Kontakt irgendwie hatten. Andere Leute sind vielleicht vorher schon ein bisschen weiter oder haben auch irgendwie mit ihren Familien viel draußen Erfahrungen gemacht, kennen sich vielleicht auch schon ein bisschen mit ein paar Themen aus, die sind vielleicht viel wissbegieriger. Also bei denen ist das dann, wenn diese Schwelle irgendwie der Distanz zwischen mir und den natürlichen Lebensgrundlagen, den Räumen, in denen wir da sind, nicht mehr so hoch ist, dann habe ich einen ganz anderen Zugang, um auch Dinge zu verstehen, das zu hinterfragen. Ja, wenn wir eine Pflanzung machen, dann sprechen wir natürlich darüber, wie muss die Pflanze eingesetzt werden, wo ist die Humusschicht, wo beginnt dann der Mutterboden, wo muss das hin, können dann darüber sprechen, ja, was würde denn passieren, wenn wir sozusagen nur Blättchen in das Pflanzloch reinschmeißen, dann ist nach einem Jahr, nach dem nächsten Winter, ist das alles verrottet und die Pflanze steht wieder mit ihren nackten Wurzeln da im Boden. Also kommt man so über die Arbeiten immer wieder auch auf Themen, die ganz viel mit Umweltwissen einfach zu tun haben. Und das ist, denke ich, für viele, das ist jetzt nicht so klar voneinander abgetrennt, irgendwie dieser Stufenweg, aber systematisch könnte man sagen, das ist die zweite Stufe, wenn ich grundsätzlich irgendwie einverstanden damit bin, draußen zu sein und das irgendwie als was Wertvolles wahrnehme, dann interessiere ich mich auch dafür. Dann frage ich nach und lerne einfach ganz viel irgendwie neue Dinge, die ich in meinem Alltag halt, die uns sonst nicht so beschäftigen.
Aber jetzt kann man ja sagen, naja, Schule hat ja oft den Fokus auf dieses Umweltwissen. In Schule werden eher wenig Naturerfahrungen gemacht, aber Umweltwissen wird schon vermittelt. Also zumindest wird es versucht in einzelnen Fächern. Aber was ist jetzt bei euch, warum ist dieses Wissen nachhaltiger? Weil das zeigt die Evaluation ja schon. Die Art, wie bei euch Umweltwissen, naja, vermittelt ist eigentlich schon das falsche Wort. Wie Kinder oder Jugendliche an Umweltwissen kommen, ist ja eine andere. Inwiefern ist es anders und deswegen auch nachhaltiger?
Naja, zum einen würde ich sagen, ist das eben so, dass es am Ende der Woche steht keine Prüfung. Niemand muss da irgendwas abliefern, und es wird geschaut, wer hat jetzt am besten und am meisten irgendwie die Inhalte verinnerlicht, die wir da in der Woche besprochen haben. Also das entlastet, glaube ich, schon mal ganz viel, und macht vielleicht auch Lust, irgendwie sich ganz anders damit zu beschäftigen. Oder ja, nee, Punkt. Und zum anderen, denke ich, ist das halt so, dass wir ja wirklich draußen sind. Also es ist nicht so, dass es ein sehr abstrakt vermitteltes Wissen ist, was sozusagen im Klassenraum stattfindet, aber der Gegenstand ist gar nicht vor Ort, sondern weil die Arbeit eben das Fahrzeug ist für die Bildungsarbeit, die wir machen, weil das immer der Ausgangspunkt ist, weil wir nicht zwischendurch auch nochmal reingehen und irgendwie einen halben Tag was ganz anderes machen und jetzt mal irgendwie Klimadiagramme anschauen und dann irgendwie das auf andere Art und Weise versuchen zu lernen, sondern weil wir sagen, das ist notwendige Arbeit und lasst uns das zusammen machen und alles, was da an Interessantem und an Fragenswertem und an Wissenswertem auftaucht, fragt uns das und wir versuchen natürlich auch Impulse zu setzen. Also ich glaube, über die Arbeit entsteht ein ganz anderer Zugang zu den Themen und wenn man so will, könnte man sagen, das ist ganz anders begreifbar.
Auf jeden
Im
Fall.
wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ich mache da was und ich kann das, ich sehe sofort irgendwie, warum was wie funktioniert oder ich kann irgendwie auch sofort zeigen, warum es vielleicht nicht funktioniert, wenn ich so oder so mache. Und das ist ein ganz anderer Zugang, denke ich, zu den Themen, als wenn wir eben globale Klimadiagramme anschauen, dann, da komme ich nicht drin vor. Also ich kann meinen ökologischen Fußabdruck, ich sehe den dann nicht. Und es wäre auch egal, irgendwie, also das ist nicht erkennbar, ob ich jetzt viel Fleisch esse oder wenig Fleisch esse. Das ändert an diesem Diagramm nichts. Das ist so minimal, dass wir vielleicht da ein bisschen verloren gehen. Und insofern ist das eben das, wo wir ja auch hinwollen oder was so die Kernidee wie grundsätzlich ist, eben nicht nur auf den Flächen was zu machen und nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern die Leute eigentlich auch zu begeistern und ihnen Möglichkeiten anzubieten, wie sie sich selbst auch weiterhin mit den Fragen beschäftigen können und wie sie in ihren Alltag auch Dinge einbauen können, die eben insgesamt unseren gesellschaftlichen Fußabdruck verringern. Also das wäre die dritte Stufe in diesem Natur-Lern-Komplex. Leute, die ganz viel Wissen dann auch haben und gleichzeitig irgendwie begeistert sind dafür, sich dafür zu engagieren, die werden nicht nur in der Projektwoche Überlegungen dazu anstellen und da aktiv werden, sondern die nehmen hoffentlich was mit und beziehen die Sachen auf sich und gehen eben nach Hause und sagen, Mensch, mit der vegetarischen Verpflegung irgendwie, ich hatte da immer so Angst davor, aber eigentlich verstehe ich jetzt viel besser, wie das zusammenhängt, die Krise im Wald und die schlechten Waldzustände und die Frage nach der gesellschaftlichen Ernährung und ich will da was verändern. Ich habe das mitbekommen, dass das gut funktioniert, dass ich da gut arbeiten kann. Wenn ich mich damit beschäftige, schaue ich mal, dass ich das weitermachen kann, weil mir das gut tut.
Das heißt, so käme man dann auf der dritten Stufe eben in das Handeln, in das Umwelthandeln.
Genau.
Noch eine Sache vielleicht zu dem Umweltwissen. Ich glaube auch einen Teil oder ein Aspekt davon, warum das Wissen wirklich aufgenommen wird und dann auch in das Selbst integriert wird, ist, dass es nicht aufgestülpt wird. Also, dass es nicht irgendwie vorgegeben ist, sondern es ergibt sich logisch aus dem, was man gerade tut. Es ist nicht so eine gelenkte Erfahrung, wie das oft an Schulen ist, sondern es ergibt sich beim Tun.
Ja, und es ergibt sich eben auch Interesse geleitet. Ne? Also es gibt natürlich wahnsinnig vielfältige Anknüpfungspunkte. Man kann von einer Pflanzung ausgehend eben über den Klimawandel sprechen und über alles Mögliche, was den Klimawandel eigentlich verursacht. Und das ist eben nicht in ein einheitliches Konzept gepresst und alle Jugendlichen oder Jugendgruppen, die da kommen, werden durch die gleichen Methoden durchgeschliffen, sondern es ist eigentlich viel organischer, so dass wir eben gemeinsam draußen sind und einerseits wir gucken, dass wir das aufgreifen, was für die Jugendlichen eben von Interesse ist, was die für Fragen stellen und andererseits natürlich auch die Vielfalt der neben- und ehrenamtlichen Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen vom Bergwaldprojekt und die Vielfalt derer Interessen auch mit eingebracht wird. Also auch da ist es so, dass die Leute zweimal die gleiche Woche hintereinander am gleichen Einsatzort, gleiche Arbeitsstelle, unterschiedliche Jugendliche, unterschiedliches Team vom Bergwaldprojekt, ganz andere Themen. Und das ist, glaube ich, auch was die Jugendlichen wahrnehmen, wenn das eben nicht so strikt irgendwie durchprogrammiert ist, sondern wenn das eben viel stärker daran sich anknüpft, irgendwie was eben gerade los ist und welche Leute da auf der Fläche zusammen sind.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Und was ich an diesem Konzept, oder du sagtest jetzt an diesem Drei-Stufen-Modell auch so beeindruckend finde, ist, dass wir in Schulen ganz oft mit Fragen der Diversität, Heterogenität zu tun haben. Also im Endeffekt, wie wird man allen gerecht? Wie wird man jedem und jeder Einzelnen gerecht? Und dieses Modell zeigt ja, dass egal wo ich stehe, dass ich was mitnehmen kann. Ob es nur der Kontakt ist zur Natur, dass ich mich auf einmal wieder oder überhaupt zum ersten Mal mit Natur irgendwie verbunden fühle, dass ich die positiven Effekte spüre, die Natur auf mich hat, oder dass ich, wenn ich das alles sowieso schon kenne, dass ich dann mehr Wissen habe, und wenn ich auch sowieso schon Wissen habe, dass ich dann die Chance habe, auch wirklich meine Einstellung, meine Haltung ändern kann und ins Handeln kommen. Also jeder und jede findet etwas für sich. Es ist eine ganz natürliche Differenzierung im Endeffekt, ohne dass irgendjemand diese Differenzierung jetzt erzwingt.
Genau, und auch bewertet, ne? Also es ist nicht besser, wenn jemand irgendwie schon mit ganz viel Vorwissen kommt und sich wahnsinnig dafür interessiert, wie er seinen Alltag plastikfrei irgendwie gestalten kann, weil das irgendwie Thema ist, weil man am Ostseestrand Müll aufsammelt, als wenn jemand anders eben in Brandenburg, weil wir mit den Fahrrädern zu den Arbeitsflächen fahren, und der sonst irgendwie in Berlin Marzahn, schwierige soziale Verhältnisse zu Hause ist und der eben seine Begeisterung fürs Fahrradfahren irgendwie wiederentdeckt und das Draußensein. Das ist beides gewünscht und wir freuen uns über beides genauso, ohne dass das eine besser wäre als das andere.
Mhm. Und ich finde,
das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, irgendwie, der zu den Wochen und zu dem Konzept dazugehört, dass es eben keine Leistungsdifferenzierung gibt. Wir sind alle da und jeder tut, was er kann, aber es ist nicht so, dass es sozusagen eine Messlatte gibt, was alle erreichen müssen, sondern es ist eben so, dass der eine heute schlecht geschlafen hat und deswegen irgendwie nicht so fit ist und der andere jetzt gestern irgendwie mit dem Werkzeug irgendwie sich eingearbeitet hat und heute irgendwie richtig vorankommt und das total Spaß macht. Und es ist eben auch eine Gruppenerfahrung, zu sagen, wir machen das eben gemeinsam und jeder tut so viel, wie er eben kann. Das ist das Leistungsprinzip und nicht eine vorgegebene Maßgabe, wo dann auch intern nochmal verglichen wird und wer hat jetzt am meisten gemacht oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich uninteressant.
Mhm. Und da hast du einen ganz wichtigen Punkt gerade genannt, Gruppenerfahrungen. Denn jetzt kann man sagen, ja, eure Vision ist es, Jugendliche, in dem Fall eher so Menschen generell, aber in dem Fall jetzt junge Menschen, zu einem reflektierten Handeln mit der Natur, in der Natur zu bringen vielleicht. Aber im Endeffekt ist das Feld ja viel größer. Also kann man sagen, soziale Aspekte spielen eine riesige Rolle, wenn wir uns als Gesellschaft auf den Weg machen wollen, die Nachhaltigkeit wirklich umzusetzen. Also welche sozialen Prozesse gibt es denn bei so einem Einsatz? Welche Vorteile nehmen Jugendlichen da mit?
Naja, zum einen denke ich, ist es eben schon eine sehr starke Gemeinschaftserfahrung. Und das ist auch was wir glauben, was uns insgesamt als Gesellschaft auch fehlt, um uns tatsächlich zu vertrauen, irgendwie, dass wir gemeinsam auch einen Weg hinbekommen, der uns eben stärker in eine zukunftsfähige Gesellschaft irgendwie bringt. Sondern solange sozusagen jeder mit sich selbst irgendwie beschäftigt ist und nur auf den eigenen Vorteil irgendwie guckt, werden wir, glaube ich, auch all die gesellschaftlichen Fragen, die mit den ökologischen Krisen einhergehen, nicht lösen. Und insofern sind die Projektwochen der Versuch, da auch einen Erfahrungsraum zu generieren, in dem Menschen anders miteinander umgehen. Also das fängt dabei an, dass ja die Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen vom Bergwaldprojekt ehrenamtlich da sind. Mhm. Das heißt, die Leute nehmen sich eine Woche Urlaub, um mit 14, 15, 16, 17-Jährigen draußen im Wald gemeinsam zu arbeiten. Mit all den Komplikationen und Schwierigkeiten und Motivationsproblemen, die man da sich jetzt schon vorstellt und die natürlich da auch zutage treten. Und das ist eine totale Überraschung für die Jugendlichen. Also das zu verstehen, dass da Leute sind, die freiwillig sich das antun, mit ihnen das eben gemeinsam zu machen und auch die Bereitschaft versuchen zu entwickeln, auch alle da aufzunehmen, die da hinkommen, und alle Schwierigkeiten, die die Leute damit haben, anzunehmen und dazu Ja zu sagen und zu sagen, aber lasst uns doch trotzdem schauen, wie wir gemeinsam eine gute Woche und ein gutes Ergebnis für uns alle hinbekommen. Das ist was wir, glaube ich, eben in unserer Gesellschaft ja auch, was tatsächlich selten ist in unserer Gesellschaft, dass Leute sich Mühe für etwas geben, was nicht für sie selbst einen Vorteil bringt
Ja, wo sie
unbedingt.
nichts davon, nichts bekommen, zumindest auch nichts Monetäres.
Genau. Und ich meine, die Erfahrung ist natürlich die gleiche eigentlich in Bezug auf die naturschutzfachlichen Arbeiten. Also wir sind ja viel hauptsächlich auch in Wäldern unterwegs und im Wald ist eben nicht derjenige, der sät, auch der, der erntet. Anders als in der Landwirtschaft. Da kann ich heute was probieren, wenn es nicht klappt, mache ich nächstes Jahr was anderes. Und ich werde immer den Ertrag einfahren. Im Wald ist aber sozusagen immer eine Generationengeschichte. Das heißt, das, was ich da tue, davon werde ich selber nicht mehr direkt profitieren. Und diejenigen, die davon hoffentlich profitieren, was ich da mache, die wissen wahrscheinlich gar nicht, wer war das eigentlich. Und das, selbst wenn sie es wüssten, wird auch keiner zu mir kommen und sagen, Mann, irgendwie toll gemacht. Also da etwas zu tun, was auch über uns selbst hinausreicht und egal wie jung oder alt wir sind, auch mit ziemlicher Sicherheit über unser Leben hinausreicht und sich da eben trotzdem für einzusetzen und das, die Erfahrung zu machen, dass das eine freudvolle Geschichte ist. Das, glaube ich, ist auch was, was eine, ein ganz wesentliches Element ist von diesen sozialen Erfahrungen, die Jugendlichen da machen.
Das wäre jetzt also quasi die Erfahrung, mit außerschulischen Personen in Kontakt zu treten und zu sehen, wie die das machen und dass sie sich für sie interessieren. Wie ist es denn nach innen? Also wie verändert sich oder wie kann sich so eine Gruppe, eine Schulklasse verändern bei so einem Einsatz?
Naja, auch da ist es so, dass es eben, dass die Wochen eben anders funktionieren als das, was wir in unserem gesellschaftlichen Alltag alle der Tendenz am häufigsten erleben. Da ist es so, denke ich, dass die Gruppen, dass zum Beispiel auffällt, dass ein Jugendlicher, der vielleicht sonst einen eher schwierigeren Stand hat in der Klasse, dass der seit 10 Jahren mit seinem Opa rausgeht und da Holz rückt und Holz macht. Und der hat also Qualitäten, die im Klassenzimmer nie aufgefallen sind. Und plötzlich hängen alle an seinen Lippen und wollen gerne mit dem zusammenarbeiten, weil klar ist, der hat echt Ahnung und der kann einem dabei richtig helfen, der bringt einen irgendwie voran. Andere Leute haben wieder andere Qualitäten. Also die Jugendlichen, das ist ja trotzdem eine Grenzerfahrung. Also ne, ich rede jetzt die ganze Zeit so, als ob das das Paradies für alle ist, aber es gibt natürlich ganz viele Momente, glaube ich, übrigens nicht nur bei den Jugendlichen, sondern
Ja,
auch bei den freiwilligen
sicher.
Erwachsenen, wo die Leute sich denken, oh Gott, wie bin ich eigentlich hierher gekommen und wie komme ich hier wieder weg?
So
Irgendwie, wann
schnell wie
ist das endlich
möglich.
vorbei?
Ja.
Aber durch diese Wocheneinsätze ist es natürlich auch so, dass die Leute das aushalten. Und in der Regel stellt sich so, man kann das sagen, gibt es so ein fast sozusagen was, was immer abläuft. Also das, wo alle Projektwochen auch ähnlich verlaufen, dass die Leute montags auf die Fläche kommen und erstmal irgendwie auch motiviert sind und da reinhauen und anfangen, irgendwie was zu machen und am Dienstag aufwachen und feststellen, hei, ja, das ist aber was, was ich irgendwie sonst nicht
Es
mache.
geht ja noch weiter. Ja, wie so ein Muster.
Jetzt.
Also sagt ja auch oft, der dritte Tag
Genau.
ist der schlimmste dann. Ja.
Genau, und also den Dienstag, na gut, da sind alle vielleicht schon ein bisschen mit Handbremse unterwegs, irgendwie, weil sie auch sich selbst vielleicht am Vortag ein bisschen überschätzt haben und jetzt feststellen, okay, da kommen aber noch 4 Tage. Ich muss das ja irgendwie noch durchhalten. Und Mittwoch ist so ein Tief irgendwie, weil man denkt, um Gottes Willen, irgendwie immer noch, irgendwie ist es ja noch nicht mal die Hälfte rum, Mittwoch früh. Und dann löst sich das aber. Also Mittwochabend stellen alle fest, ich schaffe das. Ich komme hier durch irgendwie. Und das befreit ganz viel bei den Leuten. Und plötzlich stellt sich so, läuft der Rest sozusagen von alleine. Und es ist überhaupt nicht mehr mühsam oder der Fokus ist nicht mehr so sehr auf der Mühsal und auf der Anstrengung, sondern der Fokus geht viel stärker auf das, was man mit dieser Anstrengung eben gemeinsam erreicht hat und noch erreichen kann. Und Freitagabend sitzen alle da und sagen, oh Mensch, irgendwie, das ist so schade, dass das jetzt schon vorbei ist. Ich würde gern eigentlich am Montag weitermachen irgendwie. Ich brauche jetzt auch meine Pause und es gibt natürlich viele Dinge, auf die wir uns auch freuen und das, wenn wir wieder nach Hause kommen und sagen, irgendwie der Luxus und alleine schon irgendwie im Bett schlafen, eine warme Dusche haben, irgendwie morgens irgendwie oder wann immer ich will, irgendwie einen Kaffee machen oder so. Das sind natürlich auch Dinge, die die Leute dann wertschätzen. Aber diese Wochenstruktur und die Anstrengung generiert auch ganz viel, dass die Leute eben merken, ja, das wird eine anstrengende Geschichte, sich mit den ökologischen Krisen auseinanderzusetzen und dem die Stirn zu bieten und gesellschaftlich darauf Antworten zu finden. Aber es ist nicht so, dass das nur furchtbar ist und alles nur nach Verzicht und ganz schlimm sich anfühlt, sondern es ist so, dass wenn wir das zusammen machen, dann empowert es uns auch wahnsinnig und dann birgt das wahnsinnig viel Freude.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich wirklich einen Zusammenhalt der Gruppe, der sich dann auch über die Zeit hinaus noch bewahren kann. Und auch das Erfahren von wirklicher Teamarbeit. Also nicht dieses Tolle, ein anderer macht's, was man ja oft als Abkürzung verwendet, so scherzhaft, aber eigentlich ist es total traurig, weil es einfach oft stimmt. In dem Fall ist es halt nicht so, sondern es ist wirklich, wir haben es gemeinsam geschafft und haben uns gemeinsam motiviert und sind da durchgekommen.
Doch, ich denke ja, das ist so, das ist die Rückmeldung zumindest auch von den Einrichtungen, mit denen wir auch länger im Kontakt sind oder wo wir dann im Anschluss an die Wochen auch nochmal vielleicht mit ein paar Wochen oder Monaten Verzögerung nochmal in Kontakt sind, dass viele Lehrkräfte, viele Begleitpersonen von den Wochen das zurückmelden, dass die Gruppen ganz anders auf einmal aufgestellt sind, als sie das im Vorfeld waren. Also dass es vorher viele kleine Grüppchen gab, viel irgendwie Streitigkeiten um immer wieder die gleichen Themen und dass die Leute da schon auch zusammenrücken und irgendwie diese Erfahrung sie auch als Gemeinschaft stärker macht.
Genau, das eine als Gemeinschaft und das andere, was du ja auch angesprochen hast, im Einzelnen oder in der einzelnen Person. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, diese körperliche Arbeit, also so kenne ich es auch aus eigener Erfahrung, baut unglaublich viel Frust ab. Also ich fühle mich dann irgendwie danach auch leichter und gut, weil ich was geschafft habe. Und ich denke, das ist auch was den Jugendlichen total hilft, so einen anderen Umgang zu finden mit inneren Belastungen, nämlich einfach Abstand raus, ja, meinen Körper zu spüren und nichts anderes.
Ja, da stimme ich dir zu. Also das ist auch meine persönliche Erfahrung mit den Projekten gewesen, dass das für mich ein ganz neues Feld auch aufgemacht hat. Ich denke, das ist ja auch so, dass so körperliche Arbeit eigentlich ist das gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen schwierig. Wenn man das nicht machen muss, dann sollte man irgendwie zusehen, dass man irgendwo ins Büro kommt und sich auf seine vier Buchstaben setzt und da nicht so sich schindet. Aber eigentlich ist die Erfahrung, dann draußen zu sein und da eben sich zu verausgaben und sich anzustrengen, ist für viele Menschen, inklusive mich selbst eingeschlossen, eben eine Erfahrung zu sagen, wow, das ist auch was mir sonst eigentlich fehlt. Ich schlafe viel besser, wenn ich körperlich auch tätig war, als wenn ich irgendwie 10 Stunden mit dem Kopf nur was gemacht habe. Mhm. Also auch das ist sicherlich was die Projekte entgegen oder was die diese schulischen Maßnahmen sehr bereichert einfach, weil es eben mal was ganz anderes ist, ein ganz anderer Zugang zu den Lerninhalten und einer, der eben auch ganz andere Qualitäten bei den Leuten nochmal hervorbringt.
Genau, ja, das stimme ich dir total zu. Ja, vielleicht ist es auch was man dann in die Schule zurück mitnimmt, aber was ich mir jetzt gerade schwierig vorstelle, du hast es schön beschrieben, man hat diese Woche, die war mitunter hart, aber man hat es geschafft, man ist da zusammengeschweißt, man hat auch vielleicht viel gelernt. Ja, und dann kommt man zurück in den Alltag, der ja so völlig anders läuft. Klar, man freut sich auf das warme Bett und vielleicht den Kaffee oder was auch immer es ist, aber man kommt auf jeden Fall zurück in ein Umfeld, was völlig anders funktioniert. Und was kannst du da empfehlen? Wie kann man diese Erfahrung vielleicht weiterleben lassen? Wie kann man die forttragen?
Naja, also zum einen denke ich, ist das eben, was wir gerade über die Arbeit gesprochen haben und über diese körperliche Arbeit, ist ja auch was, wo wir uns gesellschaftlich, wo ich glaube, es geht eigentlich kein Weg daran vorbei, dass wir uns auch insgesamt gesellschaftlich, dass sich mehr Menschen wieder an solchen händischen Tätigkeiten auch beteiligen. Wenn wir wollen, dass weniger Maschinen eingesetzt werden in der Landwirtschaft und weniger Gifte da gespritzt werden, dann bedeutet das, es ist viel mehr händische Arbeit notwendig. Und die Leute Bei den Erwachsenen ist das, glaube ich, viel so, dass sie sich dann auch Nischen suchen, wo sie das eben wieder erfahren können in ihrem Alltag. Ob das jetzt in einer solidarischen Landwirtschaft ist oder auf anderen Workcamps oder weil sie sich irgendwo vor Ort in einer Sozialeinrichtung engagieren und damit helfen, ob jetzt stärker auf sozialer Ebene oder auch um was mitzubauen oder da Projekte haben. Das, glaube ich, passiert viel, so wie wir das beobachten. Bei den Jugendlichen, ja, das, man muss natürlich diese Erfahrung, die die bei uns machen können, auch relativieren. Das ist eine Woche in ihrer Bildungsbiografie. Wir wissen das, dass Leute auch, die in den Waldschulwochen mal waren, vor Jahren, dass die auch mitunter wieder auftauchen bei uns in den Projekten und sagen, also ich habe das irgendwann mal vor 5 Jahren, als ich in der 8. Klasse war, habe ich da mal mitgemacht und mich hat das irgendwie nicht losgelassen. Und jetzt bin ich wieder da, weil ich jetzt irgendwie als Erwachsener auch wieder mitfahren kann.
Schön.
Das findet schon statt. Aber ich glaube, das ist vielleicht weniger die Frage an die Jugendlichen, wie sie das machen können, sondern das ist die Frage an uns alle. Wie können wir solche Räume, wenn wir sagen, das ist was Wichtiges und wir finden, das ist eine sinnvolle Sache, auch im Hinblick auf, nicht nur im Hinblick auf die Jugendlichen selbst, sondern auch im Hinblick eben auf die Frage, wie können wir eigentlich in eine Zukunft blicken, die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen eben auch möglich macht, irgendwie, dass die das befriedigen können, dass die auch ein gutes Leben haben, dass es nicht verschlechtert ist im Gegensatz zu dem, was wir erleben. Dann müssen wir uns alle fragen, irgendwie, wie können wir solche Räume eigentlich ausbauen und da vielleicht die Vielfalt an Engagementmöglichkeiten und an Anknüpfungspunkten, wo Leute ihre Qualitäten auch einbringen können, wie können wir das wieder viel stärker diversifizieren, als wir das eben im Glauben, dass uns das irgendwie stetig voranbringt, bislang gemacht haben.
Und ich glaube, gerade für Schülerinnen und Schüler ist dann auch so eine Erfahrung oder ist es auch nur glaubhaft, wenn sich die ganze Schule im Endeffekt dann auf den Weg auch macht und wenn sie nicht zurückkommen und ja, in der Mensa gibt es das Essen, was es immer gibt und man ist im Klassenraum, so wie man immer im Klassenraum ist, sondern es gilt dann schon oder daraus könnte vielleicht schon auch entstehen, dass sich die Schule hin zu mehr Nachhaltigkeit oder Bildung für nachhaltige Entwicklung entwickelt.
Auf jeden Fall, das ist eben die Aufgabe. Das ist ja immer so ein bisschen, oder das empfinde ich so, dass wenn wir über Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen, dann sind wir auch ganz häufig sofort bei den Kindern und Jugendlichen, die jetzt dann aber mal das lernen müssen, weil die müssen auf jeden Fall mal was anders machen, als wir das bisher gemacht haben. Dabei sind das ja gar nicht die Leute, die heute gesellschaftliche Verantwortung tragen. Wir wollen die dahin bringen irgendwie, dass sie das machen können und das ist auch sinnvoll und gut und richtig, aber der Fokus muss eigentlich auf diejenigen gehen, die heute Verantwortung treffen, die heute die finanziellen Mittel haben, Entscheidungen zu treffen, wo investieren wir und was lassen wir bleiben, ob ich das privat sozusagen bei meinem Einkaufsverhalten mache oder eben als Firma, als Bank, als Investor, als weiß ich nicht was. Das ist eben, die Leute sind eigentlich gefragt, besser heute als morgen ihr Verhalten zu ändern. Und dann, glaube ich, können wir auch alle Vorbilder sein für die Jugendlichen, die dann nicht sagen, ja, warum soll ich das jetzt machen, wenn alle anderen offensichtlich irgendwie einen ganz anderen Film fahren, sondern wenn die eben auch sehen, okay, da sind Leute, die begeistern sich dafür und das ist auch nicht so, dass die wahnsinnig traurig aussehen die ganze Zeit, sondern die haben Spaß daran. Ja. Und das motiviert mich und da habe ich Lust eigentlich auch mitzumachen.
Und hast du Ideen, wie eine Schule das machen kann? Also wie kann eine Schule mehr Naturerfahrung ermöglichen? Zum Beispiel, kennst du Schulen, die Kooperationen mit irgendwie lokalen Försterinnen und Förstern haben oder Waldpatenschaften, was gibt es da, was kann man da machen?
Ja, also ich kenne das von, viele Waldorfschulen, glaube ich, haben das, dass die haben ja in der 8. und in der 9. einmal das Landwirtschaftspraktikum und dann das Forstpraktikum und da gibt es, glaube ich, ganz häufig regionale Partnerschaften. Die keine haben, die landen häufig dann auch bei uns und fragen bei uns eben an.
Kann also, man auch machen?
Das geht auch, klar, ja, dass wir machen das auch. Ich meine, das braucht halt glaube ich, das hängt immer ein bisschen an verschiedenen Faktoren. Zum einen muss im örtlichen Forstbetrieb jemand sein, der sagt, okay, ich habe Lust, das zu koordinieren und diese Aufgabe auch wahrzunehmen. Wir reden ja heute vom Waldsterben 2.0, irgendwie durch die wahnsinnig trockenen Jahre und die instabilen Monokulturflächen in Deutschland erleben wir eigentlich das Gleiche aus anderen Gründen, aber das ist was Ähnliches zumindest, was wir in den 80er Jahren schon erlebt haben. Also die Forstämter sind total ausgelastet auch irgendwie mit der Situation. Man muss da jemanden finden, der auch sich dafür begeistert und idealerweise eben Interesse hat, da auch eine langfristige Kooperation aufzubauen. Aber ich glaube, es ist möglich. Also wer sozusagen bereit ist, damit anzupacken und auch ein dauerhaftes Engagement dazu zeigen mit den Jugendlichen, der findet bestimmt Leute in den Forstbehörden, die Interesse daran haben, dass sie da Unterstützung bekommen.
Ja, und der bekommt
Eine andere
oder
Variante,
ja, sag.
Eine andere Variante ist sicherlich auch in der Landwirtschaft zu gucken. Also das sind vielleicht noch viel mehr Aufgaben, die ja auch für eine nachhaltige Entwicklung und für das Verstehen irgendwie, was passiert eigentlich da draußen und warum reden wir alle über das Insektensterben und was könnte man irgendwie anders machen, ist das auch ein total gutes Feld. Auch da kann man die Arbeit, glaube ich, wahnsinnig gut als Fahrzeug dafür nehmen, zu verstehen, wo kommen die Probleme eigentlich her, die wir sehen und was können wir daran ändern? Wie können wir da gemeinschaftlich gute Antworten darauf geben? Also auch da kenne ich ein paar Betriebe, so Verbraucher-Erzeugergemeinschaften, solidarische Landwirtschaftsbetriebe, sicherlich in der Biobranche irgendwie verbreitert auch, dass die Betriebe sagen, ja, wenn da Jugendliche kommen wollen und da helfen wollen, dann machen wir das auch möglich und überlegen uns was und organisieren das zusammen, vielleicht mit den Lehrkräften, dass da auch regelmäßig Einsätze stattfinden können. Also ich glaube, dass am Ende ist es egal, in welchem Feld das ist, ob das jetzt im Wald oder in der Landwirtschaft oder wo ganz woanders im Altenheim irgendwie ist. Ich glaube, diese Anknüpfung an das, was gesellschaftlich notwendig ist, wo wir sehen, dass wir große Schwierigkeiten haben, die Bedürfnisse derjenigen, die da mit dranhängen, zu befriedigen, wo wir Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, sich in den Feldern zu engagieren, glaube ich, das ist dann am Ende egal, in welchem Feld das ist. Aber das ist eine total gute und hilfreiche Geschichte, um zu verstehen, wie könnte denn eine Gesellschaft aussehen, die anders mit den natürlichen Lebensgrundlagen, aber auch anders mit all denen, die in der Gesellschaft sind und die davon abhängig sind, wie können wir anders mit denen umgehen.
Und dabei gleichzeitig Zutrauen in mich selber auch zu bekommen und zu spüren, dass ich dafür gebraucht werde und dass es gut ist, dass ich da bin.
Auf jeden Fall. Und auch herauszufinden, worauf habe ich eigentlich Lust.
Ne? Genau, das ist der nächste Schritt. Absolut. Was kann ich eigentlich auch? Ne? Also was brauche ich, worauf habe ich Lust?
Was macht mir Spaß? Ja. Also ich denke auch, das ist ja natürlich auch bei uns so, dass nicht alle, weder die Erwachsenen noch die Jugendlichen, gehen da raus und sagen, wow, also was für eine tolle Geschichte und irgendwie Waldarbeit, das ist ja das Allerbeste, was mir je passiert ist. Und das ist ja auch legitim. Also auch das ist eine gute Information zu sagen, ja gut, Naturerfahrung, ich habe das jetzt gemerkt, irgendwie, das geht schon, aber ist eigentlich nicht meins. Aber auf der anderen Seite irgendwie mit Leuten zusammen in Kontakt zu sein und sich für was Tolles einzusetzen, das ist was ich gerne weitermachen will. Das muss ich jetzt nicht im Wald weitermachen, aber ich kann mir auch vorstellen, das im benachbarten Altersheim irgendwie zu machen.
Ja. Es ist im Endeffekt ein Impuls, den ihr gebt. Und der ist lang genug mit dieser einen Woche und intensiv genug, um wirklich was zu bewegen in verschiedene Richtungen. Ja.
So hoffen wir.
Ja, gut. Das zeigt euch auch die Evaluation. Also es ist nicht nur, ich würde mal sagen, es ist eine begründete Hoffnung. Natürlich.
Doch, das stimmt.
Erreicht man nie alle, aber es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Sinnvolles. Ganz zum Ende noch, vielleicht ganz kurz, wenn ich jetzt alles gehört habe und ich habe Lust, es mit meiner Klasse auch zu machen, wie gehe ich dann jetzt vor?
Also eigentlich ganz einfach www.bergwaldprojekt.de. Da unter Projekte Waldschule finden sich die Kontaktdaten von mir, vielleicht auch irgendwie zukünftig noch von weiteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wir bauen das seit Jahren aus und das kann gut sein, dass wir weiter die Projektwochenanzahl erhöhen, weil wir auch bislang ist das in jedem Jahr so gewesen, eine viel größere Nachfrage haben als das, was wir finanzieren können, also als das, was wir anbieten können, auch logistisch, personell und finanziell. Wir machen dieses Jahr 22 Projektwochen im Rahmen der Waldschule und das läuft immer so, dass wir im Vorjahr, also wir sind immer gepolt, nicht wie die Schulen auf Schuljahre, sondern wir sind in Abhängigkeit von den Forstbehörden gepolt auf Kalenderjahre. Das heißt, wir beginnen so im, ich sag mal, April, Mai mit der Saisonplanung für das darauffolgende Kalenderjahr. Und schließen dann so Richtung September, Oktober die Jahresplanung für das Folgejahr ab. Und man kann sich einfach bei uns melden und sagen, wir hätten da Interesse mit so und so vielen Leuten, diese und jene Altersgruppe, vielleicht auch eine Vorstellung davon, wo es hingehen soll. Und dann schauen wir zusammen, irgendwie ist denn zu dem Zeitpunkt, kann man denn da irgendwie sinnvolle naturschutzfachliche Arbeiten umsetzen? Ja, wir haben das häufig, dass Leute sagen, wir wollen gerne Pflanzen kommen. Wir haben eine Projektwoche kurz vor den Sommerferien. Dann sagen wir, ja, das ist eine nette Idee, aber Pflanzen im Sommer, das geht halt nicht im Wald. Irgendwie, da kommt keiner zum Gießen und dann funktioniert das nicht. Aber im Sommer oder kurz vor den Sommerferien gibt es natürlich andere Arbeiten. Man kann dann Biotoppflegearbeiten machen. Man kann, wie schon gesagt, im Hochgebirge tätig sein, sich am Steigbau beteiligen oder. Und wir prüfen das dann einfach und machen Vorschläge, wo wir Partner hätten, die auch zu dem gewünschten Zeitraum Arbeiten haben, wo wir eine Unterkunft haben, die groß genug ist für die Gruppe. Und dann ist das im Prinzip ein Austauschprozess und irgendwann kommt eine Projektwoche dabei raus, wo wir sagen, okay, da zu dem Termin zurren wir das fest, dass wir das gemeinsam machen.
Und das Tolle bei euch ist, dass es ja wirklich überschaubare Kosten sind. Also der Großteil, den übernehmt ihr selber, beziehungsweise der wird eben durch Stiftungsgelder oder öffentliche Gelder finanziert. Weiß ich das richtig? Genau, und dann kostet es noch, glaube ich, 165 Euro die Woche.
Genau, 150 Euro plus 150. Mehrwertsteuer pro Teilnehmer und Teilnehmerin. Also das deckt bei uns ungefähr die Kosten für die Verpflegung. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben eben einen eigenen Koch oder Köchin immer dabei, die für die vegetarische oder auch vegane Verpflegung der Leute zuständig sind. Wir organisieren die Unterkunft, wir organisieren die Begleitpersonen, die eben auch auf den Arbeitsflächen unterwegs sind. Wir stellen Fahrzeuge und Werkzeuge, um von der Unterkunft auf die Arbeitsflächen zu kommen und da eben auch dann mit eigentlich Profi-Werkzeugen zu arbeiten. Also die sind auch immer gut in Schuss, sonst macht da auch keinen Sinn.
Ja, das wäre auch gemein. Das muss nicht auch noch sein.
Und die Einrichtungen müssen eben An- und Abreise noch finanzieren. Also das auch nicht bei uns mit drin, sondern das kommt noch auf die 150 Euro, die bei uns sind, noch dazu.
Okay, aber da kann man ja auch ganz kreative Möglichkeiten finden, zu so einem Ort zu kommen oder weg von so einem Ort zu kommen.
Ja, oder das auch zu finanzieren. Also auch das ist natürlich eigentlich uns am liebsten, wenn das nicht einfach an die Eltern weitergegeben wird, sondern wenn es da Möglichkeiten auch innerhalb der Schule gibt, vielleicht vor Ort Kooperationspartner zu suchen, die das unterstützen. Wir hatten mal eine Hamburger Schule, die haben in ihrem Bezirk dann eben ganz viele Betriebe, kleine Unternehmen angefragt und saßen dann immer abends nach der Arbeit und nach dem Abendessen und haben Karten geschrieben eben an Leute, die das unterstützt haben finanziell. Also ja, ne, das ist, man kann da, das wäre ein sozusagen noch darüber hinausgehend eben auch ein Beitrag zu einem tieferen Verständnis, weil natürlich ist auch Naturschutz nicht kostenlos zu haben. Auch das, dafür müssen wir Zeit und Geld aufwenden als Gesellschaft. Und wenn das über eben auch die Suche nach Unterstützern, Förderern mit Teil des Projektes ist, irgendwie dafür ein Verständnis zu schaffen, freut uns umso mehr.
Schön. Auch ein schöner Impuls. Jetzt hast du gesagt, die Schulklassen können sich quasi erst für nächstes Kalenderjahr anmelden. Das ist ja jetzt ein sehr langer Zeitraum. Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich jetzt vielleicht als Lehrerin, als Lehrer oder auch als Eltern oder Schülerinnen, Schüler sofort am liebsten dieses Jahr noch an so einem Projekt teilnehmen möchte? Gibt es da irgendwas, was ihr im Angebot habt?
Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit auch, dass wenn jetzt jemand sagt, ich bin zwar erst 16 oder 17, aber ich hätte total Lust, an einem Einsatz mal auch als Einzelperson teilzunehmen und mit so einer Erwachsenengruppe dabei zu sein, dann können die Leute sich einfach bei uns melden und dann sprechen wir das ein bisschen ab. Wo sind die Arbeiten vielleicht einigermaßen angepasst und wo haben wir auch ein Team, was irgendwie das gut unterstützen kann? Aber da gibt es in der Regel immer auch Möglichkeiten, auf einen regulären Einsatz mitzukommen. Und dann haben wir dieses Jahr ganz neu im Programm eigentlich so ein bisschen als unsere Reaktion auch auf die Fridays for Future Bewegung, auf die Jugendklimabewegung, dass wir auch für die die Möglichkeit bieten wollen, die Plattform Bergwaldprojekt zu nutzen, sich zu engagieren und da Verantwortung zu übernehmen und machen eine Jugendwoche im Sommer in Thüringen. Die findet man auch bei uns auf der Website, wo also so Art aller Jugendfreizeit, wo sich also Einzelpersonen anmelden können und dann mit 15, 16, 17, 18 anderen Jugendlichen gemeinsam in so einer Projektwoche sind. Wir hoffen, dass wir das auch in den nächsten Jahren ausbauen können. Und vielleicht als letztes auch noch, wenn jetzt jemand sagt, naja, eigentlich finde ich das total interessant und würde da vielleicht gerne schon mal sozusagen mit meinen Jugendlichen auch reinschnuppern, ob das was für uns sein könnte, dann haben wir in den letzten Jahren auch immer Möglichkeiten gefunden, mal in eine Freiwilligenwoche rein zu schnuppern. Also, dass wir einen Mitmachtag einfach organisiert haben, dass die Gruppe morgens dann mit auf die Arbeitsflächen gekommen ist mit der freiwilligen Gruppe, da die unterstützt hat, tagsüber einfach dabei war und am Abend wieder nach Hause gefahren ist. Das könnte auch gut gehen, weil wir im ganzen Bundesgebiet eigentlich unterwegs sind. Dann suchen wir halt immer eine Projektwoche raus, irgendwie die in der Nähe ist und versuchen auch da die Möglichkeit zu bieten, dass die Leute einfach dabei sein können. Dann halt nicht eine ganze Woche, sondern nur einen Tag, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht.
Genau, als Einstieg.
Art und Weise rein zu schnuppern.
Okay. Schön, ja. Das sind auch einige Sachen, die man jetzt gleich machen kann.
Super, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die Lust haben mitzumachen.
Schön. Wunderbar. Ja, ich danke dir für deine Zeit und ja, für dein Engagement im Endeffekt, für dieses so wichtige Thema.
Ja, und, danke gleichfalls.
Ja, und wünsche dir einen Haufen Anfragen, die dann jetzt für das Kalenderjahr 2022 dann kommen.
Ja.
Wo dann vielleicht manches auch wieder etwas einfacher planbar ist.
Ja, so hoffen wir.
Ja. Dann liebe Grüße nach Würzburg und bin gespannt, wie ihr euch so weiterentwickelt.
Danke, Tara.
Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest. In der nächsten Folge bleiben wir dann in der Natur, nähern uns dieser aber über eine ganz andere Art und Weise. Dann geht es nämlich um Draußenschule und das riesige Potenzial, das in dieser Unterrichtsform steckt. Bis dahin, tschüss und alles Gute!